herzlich willkommen bei Mut zur Ehrlichkeit mit Vincent Bergmann, dem Podcast für alle, die sich trauen, praktische Philosophie zu wagen und alles zu hinterfragen, um damit persönlich, psychologisch und politisch arbeiten zu können. Heute wollen wir über ein Thema bzw. einen Begriff sprechen, den ich selbst vor einigen Monaten, als ich diesen Podcast startete, noch im Slogan bzw. im Titel gehalten habe, nämlich die positive Psychologie. Denn mir kommt immer wieder unter, wie vielfältig dieser Begriff verwendet und verstanden und in der Regel negativ bewertet wird. Dabei verbirgt sich dahinter ein zentraler und, wie ich finde, großartiger Schritt in der Psychologiegeschichte. Die positive Psychologie, der Begriff wurde erstmals von Abraham Maslow, den man von der Maslow'schen Bedürfnispyramide her kennt, verwendet und später von Martin Seligman bekannt gemacht. Diese positive Psychologie beschäftigt sich mit all jenem, was zuvor in der Psychologie stets vernachlässigt wurde. Die positive im Gegensatz zur negativen oder klinischen Psychologie ist also nicht die gute Psychologie, sondern die Psychologie des guten Lebens, eines gelungenen Lebens, einer mentalen Gesundheit, des Glücks, der Erfüllung, eines sinnerfüllten Lebens, eines fröhlichen Gemüts, eines funktionierenden Gehirns, einer gelassenen Einstellung und so weiter und so fort. Dazu muss man sagen, dass die Wissenschaft des guten Lebens natürlich überhaupt keine neue Erfindung ist. Vielleicht nicht so alt wie die Menschheitsgeschichte, weil früher sicherlich Notwendigkeiten einen viel größeren Fokus hatten als darüber hinausgehende Wünsche, auch noch dabei glücklich zu werden oder so. Doch zumindest mal über die gesamte aufgezeichnete Philosophiegeschichte, und das gilt für alle Kulturkreise, finden wir die Frage nach dem guten und gelungenen Leben und auch schon in der Antike Überlegungen, die man heute psychologisch nennen würde. Die Psychologie als eigenständige Wissenschaft, die sich von den Geisteswissenschaften löst, aber auch in den Naturwissenschaften keine richtige Heimat findet, und die Psychotherapie als Methode zur Behandlung psychischer Störungen sind allerdings ein sehr modernes Phänomen, das erst in den letzten 1 bis 2 Jahrhunderten Fuß gefasst hat und in seiner kurzen Geschichte, ähnlich wie die Medizin im Allgemeinen, leider bis heute sehr stark nachsorge- und krankheitsfixiert arbeitet. Und so ist die klinische Psychologie die Wissenschaft psychischer Störungen und nicht die Wissenschaft mentaler Gesundheit. Und auch wenn sich da über die Jahre einiges getan hat und man heute zum Beispiel von Störung und nicht mehr von Krankheit spricht und der Störungsbegriff über den individuellen Leidensdruck definiert wird, was sehr fortschrittlich gedacht ist, so ist doch nach wie vor das Ziel fast jeder Psychotherapie, und das hat meines Erachtens auf jeden Fall seine Berechtigung, Menschen aus einem negativen Zustand zu einem neutralen zu begleiten. Deshalb könnte man die klinische Psychologie auch als negative Psychologie beschreiben. Man verhilft Menschen aus dem Leiden zum Klarkommen, dass sie wieder funktionieren. Das kann man jetzt auch wieder im wertenden Sinne negativ lesen und sagen, die sollen bloß wieder in der Gesellschaft funktionieren. Und zu großen Teilen ist diese Kritik meines Erachtens berechtigt. Doch selbst wo Institutionen oder TherapeutInnen davon befreit sind, geht der Anspruch selten darüber hinaus, klarzukommen, beziehungsweise endet die Therapie in der Regel damit, dass das Problem gelöst ist. Von Krishnamurti gibt es das schöne Zitat: Es ist kein Zeichen von Gesundheit, an eine von Grund auf kranke Gesellschaft angepasst zu sein. Das trifft meines Erachtens ein verbreitetes Problem heutzutage, dem ich mit meiner Arbeit versuche, entgegenzuwirken, nämlich, dass die meisten TherapeutInnen sich bloß mit der individuellen Psyche ihrer PatientInnen beschäftigen, vielleicht noch mit deren persönlichen Umständen, doch nicht die äußeren Umstände im Weiteren berücksichtigen. Und natürlich kann weder die Patientin das Weltgeschehen lenken, noch die Therapeutin den Zeitgeist ändern. Doch das ist auch nicht mein Anspruch. In der Therapie oder auch im Coaching geht es durchaus um das Einzelschicksal. Doch das existiert nicht isoliert, sondern inmitten einer globalisierten Welt. Und der Blick dafür ist wichtig. Ein Verständnis der Probleme unserer Zeit. Vielleicht auch Gedanken über Lösungen. Doch zumindest mal eine Idee davon, wie wir als Einzelne auch psychisch, psychologisch damit umgehen können. Mit der Ohnmacht und Ungerechtigkeit. Vielleicht aber auch mit Wegen der Ermächtigung. Wir alle wissen, die mir schon länger folgen, ist der gesamtgesellschaftliche Wandel für mich ein Herzensthema und untrennbar mit der Selbstarbeit verbunden. Doch für eine Kritik an der negativen Psychologie können wir diesen Punkt sogar ausklammern. Denn selbst wenn die Gesellschaft nicht krank ist, stellt sich doch die Frage, ob Anpassung das höchste der Gefühle darstellt und als Therapieziel angestrebt werden sollte. Und hier treffen wir auf ein noch fundamentaleres Problem der meisten TherapeutInnen als die Scheu davor, sich gesellschaftlichen Themen anzunehmen, nämlich die Scheu davor, sich existenziellen Themen anzunehmen. Die meisten TherapeutInnen haben nämlich selbst überhaupt keinen höheren Anspruch an ihr eigenes Leben, sondern leben genauso durchschnittlich, angepasst, normal und kommen klar. Das ist ja schon mal etwas wert. Und aus dieser Position heraus können sie gut anderen Menschen helfen, ebenfalls klarzukommen. Doch warum nicht darüber hinaus? Das ist die Herausforderung der sogenannten positiven Psychologie. Warum machen wir hier Halt? Warum geben wir uns damit zufrieden? Das kann man wiederum gesellschaftlich fragen, aber genauso individuell. Was Martin Seligman seinerzeit etabliert hat, und dabei reden wir von den letzten Jahrzehnten, so neu ist dieses Thema, ist die empirisch-wissenschaftliche Forschung auf die positiven Seiten der Psychologie anzuwenden, statt bloß auf die negativen klinischen. Und damit die philosophische Tradition der Frage nach dem guten Leben wieder aufzunehmen und in einem modernen Wissenschaftsverständnis fortzuführen. Und das ist, wie ich finde, ein wirklich wichtiger Beitrag, damit wir belastbare Anhaltspunkte statt bloßer Spekulationen haben. Auch wenn ich persönlich ein großer Freund der Introspektion und Selbstarbeit und Wissenschaft bin, gerade was die Psychologie anbelangt. Weil die Reise durch unseren eigenen Geist und insbesondere in unser Unbewusstes mit keiner wissenschaftlichen Methode von außen ersetzt werden kann. Auf der anderen Seite lässt sich auch vieles durch Verhaltensbeobachtung oder, was immer populärer wird, über die Neurowissenschaften feststellen. Mit dem bisher Gesagten wollte ich also einmal eine Lanze für die positive Psychologie als Wissenschaft brechen. Kommen wir jetzt also einmal zur Begriffsverwendung im öffentlichen Raum. Was mir immer wieder begegnet, ist eine Verwechslung oder Vermengung der Begriffe der positiven Psychologie und des sogenannten positiven Denkens. Und das rückt die positive Psychologie in ein schwieriges oder schlichtweg schlechtes Licht. Dabei meint der Begriff ja, wie eben ausgeführt, eigentlich nur all das, was über die klinische Psychologie hinausgeht. Doch diese Offenheit birgt natürlich eine Gefahr. Denn selbst jenseits begrifflicher Verwechslungsgefahr oder falscher Fremdzuschreibung kann natürlich auch allerlei Blödsinn über die klinische Psychologie hinausgehen. Nämlich all das, was wir im sogenannten positiven Denken finden. Und das ist dann nicht bloß jenseits der klinischen Psychologie, sondern jenseits jeglicher psychologischer Forschungsergebnisse und jedes wissenschaftlichen Anspruchs. Und das halte ich ebenfalls für ein großes Problem, welches leider allzu verbreitet ist und unter demselben Namen läuft, unter welchem ich meine ehrliche, positive psychologische Arbeit anbiete. Nämlich Coaching als ungeschützten Berufsbegriff, zumindest mal in Deutschland. Das Problem am positiven Denken ist die Oberflächlichkeit. Die Vorstellung, dass wir entweder nur unser bewusster Verstand sind oder dass wir bloß auf dieser Ebene arbeiten müssten, nämlich im sprachlichen Bewusstsein, damit die positiven Glaubenssätze oder Affirmationen, wenn wir sie nur oft genug jeden Morgen wiederholen und runterbeten, ins sogenannte Unterbewusstsein, was auch immer das sein soll, sinken und von da aus dann auf Autopilot, wie es so schön heißt, automatisch und von alleine laufen und unser Leben so gelingen lassen, wie wir es gern hätten. Stichwort NLP. Manche Ansätze wie die Law of Attraction gehen sogar noch spirituell darüber hinaus und meinen, wir würden durch das bloße Denken positiver Gedanken Kräfte im Universum freisetzen, die durch das Gesetz der Anziehung in unserem Leben am Ende praktisch materiell manifestieren, was wir uns wünschen. Den Traumpartner oder viel Geld oder was sonst an wirklich auch immer wieder oberflächlichsten Wünschen herangezogen wird, um diese vermeintlichen Erfolgsmodelle zu verkaufen. Denn dahinter steht in der Regel ein Geschäftsmodell. Mein Verständnis von praktischer, positiver Psychologie, und damit bin ich zum Glück bei weitem nicht alleine, sieht das, was die klinische Psychologie übersteigt, überhaupt nicht an der Oberfläche, sondern ganz im Gegenteil, indem wir uns existenziellen Fragen stellen, die also noch tiefer gehen als das individuelle Leiden, was meines Erachtens auch in der Behandlung klassischer klinischer Störungen zum Einsatz kommen sollte, weil die positive Psychologie nicht erst beginnt, wo die negative aufhört, nämlich wo die Schwelle des Neutralen überschritten wird, sondern ganz im Gegenteil können positive Wünsche aus dem Negativen heraus bereits angestrebt werden. Und teilweise ist das sogar unabdingbar, um eine Orientierung zu haben. Zum Beispiel ist Sinn als positiver Wert im Sinnlosigkeitsempfinden eine Depression ein Riesenthema. Und da reicht es nicht, einfach wieder klarkommen zu wollen, sondern braucht ein positives Gegengewicht zu der Schwere. Und ohne dazu persönlich werden zu wollen, kann meine ganz eigene Geschichte das bestätigen. Denn das habe ich praktisch gelernt und mir nicht ausgedacht. In all den Jahren meiner Schmerzproblematik habe ich mir nur gewünscht, keine Schmerzen mehr zu haben und wollte einfach nur normal leben und meinen Alltag bestreiten können. Also frei von Schmerzen. Der Weg dahin allerdings, in einer Kombination aus tiefenpsychologischer Behandlung und philosophischem Studium, lag in der Konfrontation existenzieller Fragen und Themen. Und hier liegt in meinem Begriffsverständnis der Kern der positiven Psychologie, in der Ernsthaftigkeit unseres Anspruches an unser Leben. Und das ist so gut wie das Gegenteil von all dem, was unter positivem Denken läuft und mit der positiven Psychologie verwechselt oder in einen Topf geschmissen wird. Egal, ob wir uns in einer Lebens- und Sinnkrise befinden, weil gerade alles auseinanderbricht, oder ob alles geordnet beisammen liegt, aber wir uns fragen, ob das schon alles gewesen sein soll. Egal, ob wir verzweifeln oder klarkommen, es lohnt sich immer, in die Tiefe zu gehen, unser Leben, unsere Existenz ernst zu nehmen und uns zu fragen, was wir wirklich wollen. Und mit diesem positiven Ansatz Psychologie zu betreiben, ob in der Selbstarbeit, in der Therapie oder in der Wissenschaft. Und damit lautet der Call to Action für diese heute ganz spontan entstandene Episode: Beschränke deine Sicht auf die Psychologie, nicht auf Störungsdiagnosen. Denn so schön es ist, klarzukommen und nicht zu leiden, der Standard ist nicht genug. Denn die Gesellschaft ist krank oder zumindest gewöhnlich. Und es geht mehr. Es geht anders. Ein gutes Leben ist möglich. Ein freies, selbstbestimmtes, erfülltes, glückliches Leben ist möglich, selbst unter den widrigen Umständen unserer heutigen Zeit. Und es lohnt sich, danach zu streben. Es ist niemals zu spät und es gibt keinen Grund, es nicht zu versuchen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.